Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
von
Zufällig
Verwandt.
Das sind wir.
Und wir sind Lea Zimny
und Jan-Philipp Zimny.
Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir ist so, als ob es erst wenige Tage her wäre, dass die letzte Folge passiert ist.
Ja.
Und jetzt sind wir schon bei Folge 22.
Ja. Im zweiten Jahr des Lebens.
Genau. Ich würde den Vorschlag machen, dass wir das mit den, sollen wir das auch, genau. Ja doch, nee, wir machen das trotzdem.
Was denn?
Ich hatte im Kopf, dass wir das vielleicht aussetzen, um eine kleine Spezialfolge zu machen. Aber warum sollen wir nicht, das sind unsere drei Themen, das zweite Lebensjahr vom Alter 2 bis 3.
Ja.
Und dann die Frage, die du in der letzten Folge aufgeworfen hast. Ich würde gerne, da es ja jetzt legal ist.
Legalize it.
Also teilweise legal.
Ja, unter bestimmten Auflagen legal.
Genau. eine 420 Blaze it.
Blaze it, face it.
Sonderfolge.
Kiffi.
Machen wir alles drei zusammen.
Okay.
Kiffi Sonderfolge.
Ich muss noch was sagen.
Okay.
Und zwar, ich mache ja immer eine Stoppuhr an, ne, damit wir ungefähr checken, wie lang wir sind.
Genau.
Und ich vergesse jedes Mal, sie wieder auszumachen.
Okay.
Und immer, wenn ich mir dann irgendwann einen Wecker stelle, dann merke ich, das läuft noch.
Okay.
Und mein persönlicher Rekord sind 44 Stunden.
44 Stunden, dass du nicht gemerkt hast, dass sie…
Genau, letztes Mal, also als ich jetzt das letzte Mal gemacht, waren es 33 Stunden, aber es ist immer mehr als ein Tag.
Ja.
Dass ich das bemerke. Und es ist, also manchmal…
Wachst du morgens mit dem Handywecker auf?
Manchmal wache ich mit meinem Handywecker auf und manchmal wache ich mit dem Handywecker des Mannes, der bei mir wohnt, auf.
Oh, des Mystery Mans.
Ja. Das hat Julius immer gesagt in seinem Podcast, Julius Fischer, ne? Die Frau, die manchmal bei mir wohnt.
Ja. Ja, genau, er hat das so…
Ja.
Entfamiliarisiert was in der Richtung. Was dann irgendjemand mal gesagt hat, dass es auch ein stilistisches Mittel ist, tatsächlich.
Wofür? Wie? Was?
Naja, in Literatur zum Beispiel ist das eine Sache, die für mich zumindest eng damit zusammenhängt, ist zum Beispiel, wenn man bekannte, normale Sachen so darstellt, als ob die total ungewöhnlich sind.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Wenn du sagst, oh, Zähneputzen ist eigentlich voll die kranke Idee. Du machst dir so eine Wurst aus Chemikalien auf eine Bürste, auf so eine kleine Bürste mit so, du musst dich erstmal entscheiden, wie hart sollen die Borsten sein von der Bürste und dann machst du so eine Blowjob-Bewegung um die Chemikalien in deinem Mund zu verteilen und dann die sichtbaren Teile deines Skelettes abzuschleifen und sowas, ne? Also das wäre zum Beispiel, ich weiß ja, das war jetzt wahrscheinlich nicht besonders geschickt gemacht, aber das wäre zum Beispiel ein Beispiel für dieses Stilmittel. Und halt, ne, dass er mit seiner Frau zusammenwohnt. Also passiert ja häufiger mal,
ja,
so, dass
Komfort,
die Leute mit ihren EhepartnerInnen zusammenwohnen. Nicht, dass es schlecht wäre, wenn man das anders löst. Ne, aber dadurch, dass er das so darstellt, ja, diese Frau, die da halt wohnt, ne, das erweckt halt so den Anschein so, als wäre sie so eine Fremde und er kann sich gar nicht erklären, warum die bei ihm zu Hause ist. Das ist halt auch ein Stilmittel. Ja, total abgeschweift.
Ja, ist gar nicht schlimm. Dementsprechend kriege ich auch nicht immer mit, wenn das dann Tage…
Super, du hast sofort den Anknüpfungspunkt gefunden.
Ne? Ja, genau. Ja. Und jetzt zuletzt waren es halt 33 Stunden und dann denke ich immer… Das ist eine lange Zeit, um eine Zeit zu stoppen.
Ja.
Aber ja.
Vielleicht versuchst du einen Rekord in irgendwas aufzustellen.
Ja, also mein Rekord ist, also wirklich jetzt aufrichtig, dass ich es nicht bemerke, bis zum nächsten Mal aufnehmen.
Ja, das ist halt schwer nachzuweisen.
Ja, eben. Also, weil ich möchte ja auch nicht, also ich möchte ja nicht schummeln. Ich möchte ja das nicht sehen und dann sagen, ah nee, lass mal weiterlaufen bis zur nächsten Aufnahme.
Ich hatte mal, wo du sagtest, ich möchte nicht schummeln und dann sind, und Rekorde und messen und so weiter.
Ja.
Ich hatte mal in der Oberstufe mit ein paar Leuten aus meinem Physikleistungskurs, wir haben an einem Mausefallenrennen teilgenommen. Ne?
Ja.
Du musstest aus einer Mausefalle ein Fahrzeug konstruieren, das halt nur mit der Potenzial, was ist das dann? Da ist ja so eine Feder drin und das ist dann Verformungsenergie, irgendwas. Ne? Nur mit der Kraft einer Mausefalle musstest du ein Fahrzeug antreiben und je weiter das gefahren ist, desto, also wer am weitesten gefahren ist, hat gewonnen.
Ja.
Und dann haben da so ganz viele Schulen aus Wuppertal dran teilgenommen.
Ja.
Genau. Mhm. Und das wurde dann auch in irgendeiner Turnhalle von irgendeiner Schule, da mussten wir dann extra hin und so weiter. Und hatten natürlich auch was konstruiert, keine besonders clevere oder sophisticated Konstruktion, aber das Ding fuhr. Und was dann passiert war, ist natürlich, wir ließen das fahren und liefen dann mit einer offiziellen Person hinterher. Und was ist natürlich dem leicht ablenkbaren Jan Philipp passiert? Der ist so in Gedanken so, weil das war ja relativ langweilig, das Ding fährt ja dann einfach. Meistens fahren die, häufig fahren die dann auch nicht besonders schnell. Das heißt, meine Gedanken sind so weggelaufen und ich bin aber weiter hinterhergegangen und dann habe ich mit meinem Fuß wirklich ehrlich aus Versehen gegen unser Mausefallenauto getreten. Und diese offizielle Person hat mich so böse angeguckt, weil die natürlich dachte, ich versuche zu schummeln. Und ich sagte, und die sagte dann auch so, hey, das kannst du nicht machen. Und ich so, Entschuldigung, das war wirklich aus Versehen. Und die Person hat mir das nicht geglaubt. Und ich verstehe bis heute nicht, warum die Person mir das nicht geglaubt hat. Weil, wie, auf welche Art und Weise sollte ich dieses Auto so anstoßen und dabei die realistische Hoffnung haben, dass die offizielle Person nicht merkt, dass das gerade beschleunigt hat?
Keine Ahnung. Vor allem ist das ja auch nicht so schlimm, dann lässt du es halt nochmal fahren.
Genau, das war dann auch die Lösung. Wir haben das dann halt einfach normal fahren lassen. Und das ist also, ne, ehrlich sein und so weiter, das war jetzt so ein bisschen schräger Anknüpfungspunkt an der Stelle, das schoss mir nur so gerade in den Kopf, ne. Aber andere Frage dazu, wenn du einen Rekord aufstellen müsstest.
Ja.
Wenn du, deine Aufgabe ist, du musst irgendwie ins Guinness-Buch der Rekorde rein, wie würdest du das versuchen? Was
also,
dein
ja, ich würde mich gar nicht an diese klassischen Dinge trauen. Irgendwie, keine Ahnung, Luft anhalten, rennen, schlafen, auf den Berg klettern, was auch immer. Das würde ich außen vor lassen. Ja. Sondern es gibt ja auch so Panne-Weltrekorde, ne?
Ja.
Die dann halt da drin landen, weil einfach das noch nie jemand gemacht hat. Und es gibt einen Guinness-Buch-Eintrag von jemandem, der in einer Minute so und so viele Donuts übereinander stapelt. Und es sind aber gar nicht viele, es waren irgendwie nur 5 oder so.
In einer Minute 5 Donuts stapeln.
Ja, genau. Und ich komme da drauf, weil ich mal irgendwann hier diese Show von Joko Winterscheidt gesehen habe. Wer stiehlt mir die Show? Und dann war halt quasi eine Aufgabe, den Weltrekord zu brechen und 6 Donuts aufeinander zu stapeln. Oder Bagel, irgendwie etwas Rundes so in der Richtung.
Okay.
Und sowas würde ich machen. Also so ein Panne-Weltrekord, der gar nicht schwer ist, aber es hat halt einfach noch keiner gemacht.
Hast du eine Idee?
Ich glaube, ich würde am schnellsten Kapern auf einen Schaschlikspieß spießen. Also in einer Minute 10 Kapern. Ich glaube, das hat noch keiner gemacht.
Krass, weil ich, also es ist etwas, das so speziell ist, dass du hoffst, dass das einfach noch niemand gemacht hat.
Ja.
Ich glaube, beim Schaschlikspieß ist es sogar, meinst du so einen hölzernen Schaschlikspieß?
Ja, ja, ja.
Okay. Ja, das stelle ich mir sogar ein bisschen nach einer Herausforderung vor, weil ich stelle mir das nach einer Herausforderung vor.
Stellst du dir das nach der Herausforderung? Da stellst du dir das.
Ich glaube, das könnte sogar eine gewisse Herausforderung sein, weil Kapern sind ja relativ, sagen wir mal, strukturschwach.
Ja, ja, stimmt.
Und so ein Schaschlikspieß dann auch, im Verhältnis zu so einer Kaper relativ dick.
Ja. Vielleicht lieber ein Zahnstocher.
Ja.
Oder große Kapern. Ich nehme einfach große. Gibt ja so diese ganz kleinen, aber es gibt ja auch so große Kapern.
Ja.
Ja.
Wenn man die einfach ein bisschen länger wachsen
lässt. Weiß ich nicht, wie das funktioniert, aber ja. Und dann?
Wusstest du, dass man diese Guinness-Buch-Einträge auch kaufen kann?
Ja.
So, du kannst quasi Guinness bezahlen, dass sie dir helfen, als Marketingaktion halt einen Rekord aufzustellen.
Ja, weil die ja genau wissen, was gab es schon, was gab es nicht und so.
Ja, aber, und weil die damit halt auch Geld verdienen.
Ja, so. Ja, natürlich verdienen die damit Geld. Ja.
Ich war total aus dem Häuschen, ich weiß nicht, ob wir das, das im Podcast schon mal erzählt haben, aber ich war total aus dem Häuschen, als ich rausgefunden habe, dass das Guinness-Buch der Rekorde von der irischen Bierfirma Guinness betrieben wird. Und die Legende ist so halt, um früher Streitigkeiten in Pubs zu schlechten.
Ach, wie ist?
Wenn dann so ein, ich kann viel höher springen, ich kann am höchsten springen auf der ganzen Welt, und dann haben sich die Leute gehauen und dann haben die angefangen, dieses Buch rauszubringen. Also das ist zumindest die Legende dazu.
Aber also ich wusste das, dass das von der irischen Biermarke kommt, das wusste ich, ja.
Für mich, also ich habe das gar nicht in Verbindung, für mich war das ein ähnlicher Moment wie, das hatten wir ja in unserem alten Podcast, rauszufinden, dass die Michelin-Sterne von der Reifenfirma Michelin vergeben werden.
Aber man spricht dann Michelin aus, damit
genau, damit es fancier ist, ja.
Wie bei Jalousie.
Deine sprachliche Entdeckung.
Da häng ich gerade so dran, Jan Philipp.
Ja.
Ja, weil ich wirklich so, ich dachte mein Leben lang, es heißt einfach Jalousie.
Ja, mit SCH.
Genau, nun war ich mit zwei Freunden unterwegs und wir gingen so und ich so, ja, bla bla, hier, Jalousie. Und dann hat eine gelacht und sagte, da hat sie jetzt aber einen richtigen Ruhrgebietsmoment, dass du Jalousie gesagt hast. Und ich war so, hä? Wieso? Das heißt doch Jalousie. Also klar weiß ich, dass das Jalousien geschrieben wird oder Jalousie.
Ich glaube, das wird in meinem Fantasy-Roman ein Land. Jalousien.
Ich wusste, dass das so geschrieben wird, aber ich dachte halt, das spricht man dann halt Jalousie aus.
Ja.
Ja, habe ich gelernt.
Jalousie. Wie Bonjour und nicht Bonjour.
Bonjour.
Wenn man sich sicher ist, dass es gut ist. Bonjour.
Bonjour ist eine gute Schuhe gewesen vom Schaf. Bonjour.
Oh.
Ja, da hänge ich gerade viel dran.
Wir stellen auf jeden Fall nicht den Rekord für intelligenteste Witze auf.
Ja, aber, Jan Philipp, das soll ja gar nicht Thema sein.
Genau, Thema soll sein die letzte Frage, die du…
Erstmal, was wir gemacht haben, als wir zwei waren.
Und dann deine Frage aus.
Und dann die Frage. Oder willst du erst die Frage? Du kannst auch erst die Frage.
Ja, betten wir das, machen wir unser 2-3, betten wir in die Mitte des Podcasts.
Wir müssen ja dann auch gucken, was in den Charts war an dem zweiten Geburtstag.
Deine Frage war.
Meine Frage war, so, Jan Philipp, bei mir ist das neulich aufgefallen, ich glaube, irgendeiner Serie oder so eine Ankündigung bekommen über irgendeinen Serienmörder, der was auch immer, Serien mordet. Also in Serie. So, und dabei ist mir aufgefallen.
Im Gegensatz zu Parallelmördern. Kleiner Witz für die Elektrik-Leute oder Elektronik-Leute unter euch.
Ja. Und dabei ist mir aufgefallen, dass alle, die mir in den Kopf kommen, oder beziehungsweise die meisten, sind reich.
Ja.
Also zumindest so reich.
Also zumindest aus Film und Fernsehen.
Genau, zumindest aus Film und Fernsehen sind die so reich, dass die sich ein Haus leisten können und noch ein Van und dann bauen die das Haus so um, heimlich. Also du musst da ja so viel Geld reinstecken, dass heimlich irgendwie im Keller dann noch so eine Wohnung ist oder so. Ja, und dann…
Deine geheime Mordwohnung.
Ja, und dann müssten die ja… so ein Zeitmanagement haben, dass sie schaffen zu arbeiten und zu morden.
Ja.
Ne?
Ich glaube, die haben dann einfach keine anderen Hobbys.
Ja, wahrscheinlich.
Weil das ist ja dann deren Hobby, so ein bisschen.
Aber dann brauchen sie ja sie müssen ja so gestört sein, dass sie viele Morde begehen. Genau.
Ja. Dann hast du, glaube ich, auch die Hingabe, irgendwie deinen Keller auszubauen.
Ja, definitiv. Aber du musst auch…
Oh, ich wäre gern so motiviert wie Seelenmörder, ey.
Du musst ja aber auch so gestört sein und trotzdem einen Job finden, der dir so viel Geld bringt, dass du das ausleben kannst.
Ja.
Teure Messer, vielleicht Ketten, Folterinstrumente, all das kostet ja Geld.
Du hast auch wirklich High-Class-Serienmörder im Kopf. Ne?
Ja, aber ich denk so an Ted Bundy oder hier der Typ, der Natascha Kampusch entführt hat. Gut, das war jetzt kein Serienmörder, aber der war ja trotzdem
Ja.
Zumindest mal zwielichtig. Nee, mehr noch. Er hat
kleiner Euphemismus an der Stelle.
Ja, oder Josef Fritzl. Der hat ja auch nicht gemordet, aber der hat seine Tochter unten eingesperrt und so.
Also bisher sind zwei von den drei Beispielen, die du aufgeführt hast, gar keine Serienmörder.
Ja, aber, also, oder auch fiktive, zum Beispiel Dexter, ja? Hast du Dexter gesehen?
Ja.
Ja.
Also nicht komplett, aber ich glaube so zwei Staffeln oder
so. Ja, das reicht ja so. Aber so, weißt du, oder egal welchen Film oder Serie du guckst oder so, die Leute haben immer richtig viel Geld und richtig viel Zeit zur Verfügung.
Echt? Also.
Ja, nicht?
Ja, ich weiß nicht. Also, Dexter hat ja auch einen ziemlich krassen Job, zum Beispiel.
Ja.
So, der ist ja irgendwie, arbeitet in der Forensik von Morddezernat, irgendwie sowas.
Ja.
So. Das ist wahrscheinlich gar nicht mal schlecht bezahlt.
Nee, sicher.
Dann lebt der relativ spartanisch. Also, der hat eine schöne Wohnung, keine Frage. Also, so wie ich mich daran erinnere. Aber das ist jetzt kein
Haus, wo er im Keller mordet, ne?
Genau. Ja, er mordet dann immer vor Ort und bekleidet alles mit Plastik aus. Natürlich viele hohe Plastikkosten.
Ja, und er hat ja auch ein Boot, ne? Mit dem er rausfährt, um seine Plastiksäcke.
Genau.
Im Meer zu versenken.
Ja, ja, ja gut. Aber das ist, ich meine, er lebt ja da auch in, wo ist das, in Miami oder so?
Ja, ja.
So, und der hat jetzt auch nicht so ein Riesenboot, sondern, wenn ich das richtig im Kopf habe, sondern auch eher so ein kleines.
Ja, aber auch ein kleines Boot kostet teuer Geld.
Ja, weiß ich nicht. Was kostet so ein Boot? Wahrscheinlich ähnlich wie ein Auto in der Richtung.
Ich hätte auch gesagt, so 40.000, 50.000?
Kann ich mir vorstellen. Ich weiß, ich erinnere mich gar nicht, wo das Boot her. Wieso versuche ich jetzt Serienmörder zu entschuldigen?
Weiß ich auch nicht. Aber ich finde, Dexter ist nochmal so ein Spezialfall, weil Dexter gehört ja zu der Kategorie sympathische Serienmörder.
Oh, wer fällt noch in die Kategorie sympathischer Serien? Für viele war ja diese, als die Ted Bundy-Serie, war das die Ted Bundy-Serie auf Netflix, wo dann alle so, oh, Ted Bundy. Mh.
Ich glaube, das war Jeffrey Dahmer.
Jeffrey Dahmer, danke, ja, genau das.
Ja. Aber der war ja auch nicht reich. Der fällt raus.
Ja.
Der war nicht, der hatte nicht viel Geld. Der hat nur halt in seiner kleinen Butze, deswegen hat es da ja auch, die armen Serienmörder, pass auf, jetzt meine Theorie.
Ja.
Arme Serienmörder fallen schneller auf, weil sie nicht die Ressourcen haben, sprich Geld, um das gut geheim zu halten. Jeffrey Dahmer hat ja zum Beispiel die Körperteile und so weiter einfach dann bei sich im Kühlschrank oder im Topf auf dem Herd aufbewahrt oder so. Ja. Das fängt natürlich herbe an zu stinken, weswegen seine Nachbarin ja auch die ganze Zeit Terror gemacht hat und gesagt hat, boah, bei dem stinkt's aber wie? So, ne? Und das fällt auf.
Ja.
Und Leute, die eben nicht so viel Geld haben, um sich das alles zu leisten, die fallen schneller auf, weil es stinkt oder
müsste man mal gucken.
Ne? So.
Ja.
Weil eigentlich brauchst du zum Morden ja nicht viel.
Das, mich würde mal so echt eine Studie interessieren, wie so die Verteilung ist von Serienmördern durch gesellschaftliche Schichten.
Ja, ne?
Das finde ich mal spannend.
Der auch aufgefallen ist, hier unser Honker aus dem Goldenen
Handschuh. Der war jetzt nur wirklich alles andere als reich.
Genau, der war alles andere als reich und der hat halt in seinem kleinen Schiebeschrank die Leiche aufbewahrt.
Ja, aber der hat das auch über Jahre gemacht und echt.
Aber die Nachbarn da drunter,
nicht, viele,
die haben sich ja auch die ganze Zeit beschwert, dass es stinkt. Die hat nur keiner ernst genommen, weil es in den 80ern waren und sie leider Ausländer.
Ja. Und war das, also zumindest in der Serie, in der Dama-Serie war die Nachbarin, war ja auch eine schwarze Frau, die dann auch nicht ernst genommen wurde von der Polizei, wenn ich mich richtig erinnere an die Serie.
Ja.
So, das ist dann halt das Ding, so, denn die fallen dann nicht auf, weil sich dann halt niemand für die unteren Gesellschaftsschichten interessiert.
Ja.
So, die Reicheren, also der Schluss daraus wäre, Leute, wenn ihr der Mittelschicht angehört, seid keine Serienmörder.
Nicht morden. Entweder arm oder reich.
Genau der Sweet Spot, wo sich die Polizei für euch interessiert und ihr nicht ausreichend Ressourcen habt,
um das geheim zu halten.
Mordtipps mit Lea und ihren
Ja, oder du musst hübsch sein, ne? Dann wollen die Leute ja auch nicht, dass du Serienmörder bist. Das war ja bei Ted Bundy das Ding. Der war ja sympathisch und hübsch, attraktiv, charismatisch.
Ja.
So, ne? Und dann waren alle so, nein, der kann ja nicht.
Ich glaube, damit hängt auch so ein bisschen deine Vermutung zusammen, dass die halt irgendwie reich sind, weil, ne, die sind ja häufig halt irgendwie charmant und haben ja auch kein Problem damit zu lügen, gerade wenn die, die gehen ja dann häufig auch in so eine psychopathische Richtung, haben also so einen oberflächlichen Charme, und mit Lügen und oberflächlichem Charme kommst du in der westlichen Welt ziemlich weit.
Ja, ja. Das
so
stimmt.
Und auch ziemlich zu Geld. Und ich glaube, das ist der, also ich meine, guck dir Donald Trump an, so zum Beispiel. Ich will jetzt nicht nahelegen, dass er Serienmörder ist, aber halt oberflächlicher Charme, jetzt vielleicht nicht aus unserer Perspektive, aber hat ja offensichtlich ganz viele Leute, die ihn ganz super finden und dann überhaupt kein Problem damit zu lügen.
Ja, das
so
stimmt.
Und hat es damit bis in das höchste Amt in Amerika geschafft.
Das ist wahr. Oh, so. Und weißt du, was mir auch noch einfällt? Erinnerst du dich an diesen Fall, wo so ein Jugendlicher, Anfang 20, in Amerika auch, irgendwie zwei Leute totgefahren hat, weil der so ein illegales Straßenrennen gemacht hat und dann irgendwie eine Mutter und ihr Kind ermordet hat oder so, weil er halt mit dem Auto draufgebrettert ist. Irgendwie
ach so, die Leute, die er überfahren hat, waren eine Mutter und
genau,
ihr Kind.
Genau.
Ich dachte, er wäre danach ausgestiegen und hätte dann noch
ach
eine
so.
Mutter und ein Kind.
Nein. Der hat halt quasi, also ne, es war nicht seine Absicht, jemanden zu ermorden, sondern seine Absicht war, ein Straßenrennen
zu fahren.
Genau, und er wurde aber, also er war richtig attraktiv. Also so attraktiv, dass sie, als dieser Fall in die Öffentlichkeit kam, Modelagenturen gesagt haben, hey, willst du nicht bei uns unter Vertrag?
Ja, ja, und dann auch so ganz viele Leute, I can fix him. So.
Genau, und er hatte aber also eine super hohe Strafe bekommen, also irgendwie, keine Ahnung, 20-30 Jahre oder so, das ist ja in Amerika möglich, das staffelt sich ja dann so.
Ja.
Und da gab es dann eine Kampagne im Internet, die gesagt haben, von Leuten, die gesagt haben, der ist zu hübsch fürs Gefängnis, der darf nicht ins Gefängnis gehen, der ist zu schön.
Ja.
Und wir müssen ihn befreien und wir müssen protestieren und so weiter und so fort. Mhm. Und das finde ich ja mal so krank.
Ja.
Also das ist ja Pretty Privilege auf einem völlig neuen Level.
Ja, ja. Das ist total abgefahren. So, und klar, ist jetzt ein logischer Sprung, den ich jetzt machen werde als nächstes.
Ja.
Aber wie kann irgendjemand auch nur auf die Idee kommen, dass so Sachen wie Rassismus kein Ding sind?
Ja,
so,
weiß ich auch.
Wenn wir Leute, wenn wir bei Leuten sagen, die sind zu hübsch fürs Gefängnis, entscheiden wir offensichtlich auf Basis oberflächlicher Kriterien, wie Gesichtsstruktur, Hautfarbe, Körperbau, bababa, sowas.
Was auch immer. Ja, total. Und es ist ja auch nachgewiesen. Also es ist ja, wenn jemand eine positive Eigenschaft hat, schreibst du dieser Person automatisch mehr positive Eigenschaften zu.
Ja. Wie heißt das? Halo-Effekt oder so? Hieß das nicht so?
Ist das so? Ja, kann gut sein.
So.
Ja, ich glaube schon.
Und das zeigt sich ja, das ist ja auch was ich auch gerade, vor allem eher in der Vergangenheit, aber halt in Filmen und Fernsehen und Geschichten und so weiter, immer wieder zeigt, ne? Nämlich die Umkehrung davon, dass wir Leute, die in Anführungszeichen komisch aussehen, also nicht dem dem gesellschaftlichen Schönheitsideal entsprechen, dass wir dann bei denen davon ausgehen, dass die böse sind.
Ja, ja, total.
So, und das ist auch was dir so teilweise, ich gucke ja häufiger mal auf YouTube dann so wie Videos, wie schreibt man gut, wie macht man Geschichte gut.
Ja, ja.
solche Videos. Und da wird dir auch teilweise geraten, wenn du einen Bösewicht hast, gib ihm eine Narbe oder gib ihm irgendwie einen körperlichen Defekt oder irgendwie sowas, wo ich so denke, so was? Nein, warum?
Ja,
das verstärkt nur die Idee, die wir ohnehin schon im Kopf haben, dass halt Leute, die nicht dem Schönheitsideal entsprechen, ein zweifelhafter, zwielichtiger Charakter sind.
Was ganz furchtbar ist.
Dabei hängt das überhaupt nicht zusammen.
Nee, überhaupt gar nicht. Aber es ist ja auch, also es gibt ja auch dieses Phänomen von, wie heißt das nochmal, irgendwie Missing White Women oder so. Also dass Vermisstenfälle viel, viel, also wirklich eklatant viel mehr durch die Medien gehen, wenn es junge, weiße Frauen sind, die vermisst werden.
Ja.
Das ist dann immer, oh mein Gott, wie tragisch und es ist ganz schlimm und sie wird vermisst und das kann doch nicht sein und ach du liebe Güte und so weiter. Dass das Männer, schwarze Frauen oder sonstige Ja. Alte Leute vielleicht, die können ja auch verloren gehen. Ja.
Oder Leute, die sich gar nicht jetzt Mann-Frau-mäßig
genau.
da
das
einordnen.
Ist immer, es ist dann immer, ich sag mal, egaler. Es ist natürlich tragisch, wenn eine Frau vermisst wird, oder also wenn ein Mensch vermisst wird, unabhängig ja. von irgendwas.
Dein Argument ist ja, es sollte genauso tragisch sein, wenn auch andere Leute vermisst
genau,
werden. Ja.
Genau, weil, obwohl, Jan Philipp, da habe ich mal einen ganz tollen True Crime Fall gehört.
Was?
Das war so eine so ein Mädel, die ist quasi, also hat ihren Eltern angekündigt, ich komme übers Wochenende zu Besuch. Die musste irgendwie so eine Strecke von 1,5 Stunden mit dem Auto überbrücken und war so eine ganz zuverlässige. Ja, hatte auch irgendwie einen Freund und eine Arbeit und so. Und dann waren die Eltern in Panik und haben gesagt so, die ist nicht angekommen. Die hat gesagt, die kommt, aber die ist nicht angekommen. Haben dann irgendwie den Freund angerufen und so weiter. Der hat gesagt, ja, aber die ist losgefahren.
Ja.
So, ne? Und dann macht die Polizei natürlich erstmal nichts, weil die war volljährig. Und dann ist das ja ne nicht so tragisch wichtig schlimm wie bei einem Kind, weil eine volljährige Person kann ja auch die Entscheidung treffen, ich will da jetzt gar nicht hinfahren, ich fahre jetzt doch
ja.
zu einer Freundin oder so. Ja, und dann war da irgendwie helle Aufregung, weil dann kam nach einer Weile, okay, die ist nirgendwo, die ging nicht mehr zur Arbeit, die kam aber auch nicht wieder zurück und so. Dann ermittelte natürlich die Polizei und so. Und dann irgendwie so 15 Jahre später oder so, wurde die dann gefunden, weil sie irgendwie einen Strafzettel oder sowas hatte. Und dann war die Polizei so, Moment, ich habe hier eine Vermisstenmeldung, ne? Das ist ja immer so Personenkontrolle und so. Hier ist eine Vermisstenmeldung, liegt für die vor. Sagen wir mal Bescheid, dass die gefunden wurde. Und dann haben den Eltern Bescheid gegeben, die waren so, oh Gott sei Dank, sie ist wieder da. Und dann war die Frau, die Vermisste, mega sauer. Ja. Weil die hatte sich abgesetzt. Die hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße hier, alles, mein Freund, meine Familie, meine Arbeit, will ich alles gar nicht.
Ja.
Und ist dann ins Ruhrgebiet abgehauen, es war irgendwo im Osten, Nordosten Deutschlands, und ist dann ins Ruhrgebiet abgehauen und hat sich da versteckt und war dann richtig sauer, dass sie gefunden wurde. Und das war richtig lustig. Ich dachte so, der, lass doch die Arme in Ruhe, ey.
Ja. Ja, da ist es halt hilfreicher, wenn man halt sagt so, hey, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben.
Ja,
ich
definitiv.
Hau ab.
Weil dann kannst du ja auch in Ruhe woanders leben. Die musste sich ja einen anderen Namen geben oder weiß ich nicht was, ne? Also.
Aber wenn sie sich einen anderen Namen geben musste, wie hat wurde
ja, weil
sie
das dann behördlich aufgefallen ist. Weil du
okay,
kannst
also
ja
sie
anderen,
hat so quasi im Alltag, wo
genau,
sie sich, okay.
Ja. Haare gefärbt, neue Frisur, was auch immer.
Ja.
Anstatt halt einfach so zu gehen, wie man ist und zu sagen, Leute, ciao.
Ja.
Ja, aber.
Krass.
Ja, lustig, ne? Aber.
Abgefahren. Ja.
Apropos vermisst. Vermisst du die Zeit, wo du 2 warst?
Nur was für eine Überleitung. Ich vermisse einen Anknüpfungspunkt für eine Sache. Mich hat nämlich wieder eine Nachricht erreicht. Ich hatte ja in unserer letzten, Anfang letzter Folge hatte ich ja korrigiert, dass,
Hasbro.
Gar nicht letztes Jahr Wizard of the Coast von Hasbro. wenn man dafür bezahlt wird, zu hassen.
Ja, richtiger Hasbro.
dass die gar nicht letztes Jahr oder so von Hasbro gekauft wurden. Ich hatte dann das Anfang letzter Folge korrigiert auf 2019 oder so. Jetzt hat mich noch eine Nachricht erreicht. Das war 1999.
Genau.
Und jetzt bin ich total unsicher, dass nicht mal diese Zahl wahrscheinlich stimmt.
Vielleicht müssen wir mal selber recherchieren.
Das ist halt einfach so mein ewiger Kampf mit diesen
mit
beiden
Hasbro
Firmen
und Wizard of the Coast.
Wie,
ja.
Wie da die, wenn die aufgekauft wurden und sowas. Und
ich
will doch nur in Ruhe Magic und Dungeons and Dragons spielen.
Das kannst du ja. Das kannst du ja zum Glück tun, ohne zu wissen, wann Hasbro das gekauft hat.
Ja, ja, aber es war halt so lustig, dass ich es dann korrigiert habe, um es dann nochmal falsch zu sagen.
Aber immerhin um genau 20 Jahre.
Und genau aus diesem Grund, das ist irgendwie ein bisschen satisfying.
Ja.
Und genau aus diesem Grund, was da jetzt passiert ist, verstehe ich nicht, wieso es Leute gibt, die so übertrieben selbstsicher sind, die so dann so immer, ich weiß das, ich kann das, haben die noch nie einen Fehler gemacht in ihrem Leben?
Ich glaube schon, aber ich glaube, es
die
gibt
lassen
ja
sich
so,
davon einfach nicht beeindrucken.
Ja, entweder lassen sie sich nicht davon beeindrucken, es gibt ja so Menschen, wo die nie selber schuld sind, wo immer andere Leute schuld sind. Also so, nee, ich konnte da ja nichts für, weil so.
Ja.
Und dann kommt irgendeine Erklärung, warum die Person auf gar keinen Fall irgendwas dafür konnte.
Ja.
Und ich fände das anstrengend, ganz ehrlich, so ein Leben zu führen, wenn ich immer so, nee, das, ich konnte nicht anders, weil die äußeren Umstände. Weil dann lässt du dich ja immer und jedes Mal von anderen und äußeren Umständen und so weiter beeinflussen.
Genau, du hast so gar keine Kontrolle eigentlich.
Genau. Und ich finde das eigentlich, also auch wenn ich Gefahr laufe, Fehler zu machen, was Falsches zu sagen, was Falsches zu machen, bin ich doch sehr glücklich damit, dass ich weiß, dass ich meine Entscheidung selber treffe und vor allem die Verantwortung dafür übernehme.
Ja.
Ich habe diese Entscheidung getroffen, ich lebe mit den Konsequenzen.
Genau. Ich habe, also bei mir, ich entwickle das so gerade erst, dass ich mehr dahin komme, dass ich mehr die Kontrolle habe. Und ich habe halt lange Zeit nicht so, bin lange Zeit mit der Vorstellung durch die Gegend gelaufen, dass ich nur so ganz wenig Einfluss habe. Es ist so, ganz viel liegt außerhalb von meinem Einflussbereich und ganz viel in meiner Weltanschauung will ich jetzt vielleicht gar nicht sagen, weil das wirkt so mega durchdacht, aber sagen wir mal an der Art und Weise, wie ich die Welt gesehen habe, war so ganz viel immer außerhalb der Kontrolle von irgendwem. Also ganz viel war so Zufall und unbeeinflussbar und sowas alles. Und das Ding ist, selbst wenn das so ist, also ist es, dann kannst du ja auch nichts dran machen. So, deswegen kannst du es ja dann auch ignorieren, so ein bisschen.
Ja.
So, du kannst dich ja auf die Sachen konzentrieren, auf die du Einfluss hast.
Genau.
Und dich darum kümmern, weil die anderen Sachen, du hast ja keinen Einfluss darauf. Das passiert oder passiert nicht. Und dann musst du halt damit umgehen. Und du kannst dann vielleicht noch entscheiden, wie du damit umgehst. Aber das ist dann halt wieder was du entscheiden kannst. Und
genau.
Das ist halt dann auch, ich merke gerade, dass es auch sehr vorteilhaft ist, sich auf die Dinge zu konzentrieren, auf die man einen Einfluss hat.
Ja, und ich möchte auch damit gar nicht sagen, dass man irgendwie auf alles einen Einfluss hat und jede Entscheidung selber treffen kann. Klar, man.
Das ist ja das andere Extrem.
Genau, man bewegt sich ja durch eine Umwelt. Man ist äußeren Umflüssen. Äußeren Einflüssen ausgesetzt, Umflüssen.
Ich glaube, du konntest nicht entscheiden zwischen Umständen und Einflüssen.
Ja, genau. Also denen ist man ja ausgesetzt, aber du kannst ja für dich entscheiden, wie gehe ich damit um mit diesen äußeren Einflüssen.
Ja.
Welche Entscheidung treffe ich auf Grundlage der Einflüsse, die auf mich einprasseln?
Genau.
Es gibt Dinge, die kann ich nicht kontrollieren, habe ich keinen Einfluss darauf und dann kann ich entscheiden, wie ich damit umgehe.
Ja.
So, und nicht dann immer so, oh, ich bin Opfer meiner Umstände. So, klar, manchmal ist man das ja auch. Das möchte ich auch nicht sagen.
Ja. Also, wenn ich dich richtig verstehe, wofür du plädierst, ist halt ein nuancierter, differenzierter Umgang damit.
Genau.
Und eben nicht eine dieser beiden Extrempositionen einzunehmen, so ich bin Opfer von allem und halt auch nicht so, ich bin das Zentrum der Welt und kontrolliere alles. Und kam da nicht letztens eine sehr interessante Böhmermann-Folge raus, von dem Magazin Royal, wo es um eine religiöse Gruppe geht, die auch teilweise in Deutschland agiert. Und der Anführer von dieser Gruppe ist so, er ist Gott verwirklicht. Also er ist so, die Leute denken, er ist Gott und er denkt das auch selber. Das ist so halt das andere Extrem. So, ich habe alles unter Kontrolle. Mach bei meiner Bitcoin-Sache mit.
So. Macht er das?
Ja. Erinnere ich mich jetzt nicht dran. Aber für mich eng verknüpft sind damit halt diese Alpha-Bro-Leute, die dann sagen so, alles ist eine Frage von deinem Mindset und du kannst alles erreichen, was du willst und bababa und so. Und das ist halt das andere Extrem.
Ja,
so, ich glaube, dass man viel mehr erreichen kann, als man denkt, aber ich bin da auch total deiner Meinung. Es gibt halt auch viele Sachen, auf die hat man keinen Einfluss. So, wenn andere Leute dir aktiv Steine in den Weg legen, so, dann ist das nicht eine Frage von deinem Mindset. So.
Nee,
und es ist auch bei gewissen Situationen angebracht, dann zu sagen so, ey, das ist scheiße und das macht mich fertig, das ist frustrierend, ich bin traurig und das beeinflusst mich. Krankheit zum Beispiel, so, da wo das ist auch, da habe ich gestern ein sehr interessantes YouTube-Video gesehen über Tuberkulose und vor allem auch die Wahrnehmung und Deutung von Tuberkulose über die Zeit hinweg, weil Tuberkulose gibt es seit 300 Millionen Jahren oder sowas.
Gibt's
checkt
ja auch
nicht die Zahl, ob das stimmt. Das ist eine gefühlte Erinnerung an ein YouTube-Video. Aber
Tuberkulose gibt es seit Anbeginn der Zeit.
Also, also Tuberkulose ist auf jeden Fall sehr alt. Mhm. Und weil das so ein bisschen anders funktioniert als viele andere Krankheiten, wurde das immer unterschiedlich gedeutet und aufgenommen. So zum Beispiel halt auch, was lange Zeit oder was in vielen Kulturen verbreitet war, dass die Leute selber schuld sind an der Krankheit. Mhm. So gerade hier im christlichen Mittelalter, in unserer Ecke der Welt, war das häufig, waren Krankheit und Behinderungen und was weiß ich nicht noch alles, war von Gott geschickt, weil du ein schlechter Mensch bist.
Genau,
daher kommt ja auch diese Assoziation, von der wir eben gesprochen haben. Genau, die Leute haben sich, haben das durch Schuld auf sich selber
schlimm, furchtbar.
Auf sich selber
geht ja auch in diese Waldorf-Richtung, soweit ich mich erinnere, oder? Kann das sein? Ich kann sein, dass ich es falsch verstanden habe, aber so
wie es. Also ich kenne mich mit Waldorf überhaupt nicht aus. Ich kenne nur die gängigen Klischees und Stereotype, die man so mit Waldorf verbindet, aber
ich
was
weiß
jetzt
nicht,
wirklich dahinter steckt.
Ob ich das richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, viele Leute, die dieses Waldorf-Prinzip gut finden, werden mir jetzt aufs Dach steigen. Aber wie ich es verstanden habe, ist in diesem Gedanken, in diesem Rudolf-Steiner-Gedanken, dass ne die Leute quasi immer wiedergeboren werden, wenn sie halt ne nicht das Richtige gemacht haben am Leben. Und wenn du dann zum Beispiel Teil einer Gruppe bist, wo du gemobbt wirst, dann ist es, weil du
in deinem vorherigen Leben was falsch gemacht hast.
Und dann bist du selber schuld daran, weil du schlecht gelebt hast und deswegen wirst du jetzt gemobbt.
Genau.
Und das finde ich gerade in so einem Schulkontext wirklich, wirklich richtig
das
schlimm.
Mega problematisch.
Total. Weil dann ja auch, wenn die Lehrerinnen und Lehrer, also ich nenne es mal in Anführungsstrichen, die Leute brauchen ja kein Lehramtsstudium, die da Lehrerinnen und Lehrer sind, sondern die müssen ja nur mal an der Schule vorbeigegangen sein. Am besten noch in der Waldorfschule, dann werden sie eingestellt. Und die schreiben trotzdem Zentralabitur. Wie sollen die das denn schaffen? Ne? So, egal. Wenn die das dann auch glauben, dann schreiten die ja nicht ein, wenn ein Schüler oder eine Schülerin gemobbt wird. Dein ganzes Leben wird versaut wegen so Leuten, die denken irgendwie an Leid ist man selber schuld oder an Krankheit ist man selber schuld oder so. Und weißt du, woran ich denken musste, als du gerade gesagt hast mit diesen Alpha-Bros, die so, deine Einstellung muss nur stimmen, dann, ne? Es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, auf TikTok auch so, das sind hauptsächlich so Girls, die sagen, du musst das manifestieren.
Ja.
Ne, du musst manifestieren, dass das Geld zu dir kommt und dann kommt das auch und so.
Genau.
Was das Gleiche ist in Grün. In weniger aggressiv.
Ja, also die grundlegende Denkart da drin, die würde ich auch sagen, die ist sehr ähnlich.
Und was ich ja so schlimm finde, ist, dass es halt, das sind ja Extreme. Also
kann ich kurz einmal die Klammer schließen, die ich eben aufgemacht hatte?
Ja,
weil diese Crypto-Bro, also die Crypto-Bros und auch dann die, du musst das manifestieren, Leute, das sind dann halt die auch dann dazu neigen würden zu sagen, nee, du bist krank wegen deiner Einstellung ist
falsch.
Genau, so, ja. Oder du hast das halt manifestiert, krank zu sein. So, was halt ganz
schlimm.
Aber ich habe dich unterbrochen.
Ja, alles gut. Ich wollte nur sagen, also in gewissem Grad stimme ich dem sogar zu. Also, dass ich sage, wenn du mit einer positiven Einstellung an was rangehst, dann ist dein Outcome wahrscheinlich auch positiver.
Mhm.
So, ne? Also, dass die Einstellung in bestimmten Lebenslagen eine Rolle spielt, das ist ja wahr, ne? Also, es ist so ein bisschen self-fulfilling prophecy, Murphy's Law, so, ne?
Ja.
Das, wie du rausgehst, so kommt es auch zurück in bestimmten Dingen, alles, was irgendwie eine Einstellung ausmacht. Wenn ich jetzt denke die ganze Zeit, boah, ich treffe mich gleich mit einer Freundin, ich habe gar keinen Bock. Logisch habe ich eine schlechte Zeit. Wenn ich denke, boah, geil, ich freue mich richtig drauf, das wird total geil, wird die Zeit auch schöner. Aber alles, was eben äußere Umstände, ne, Krankheit oder jemand anders mobbt mich, legt mir Steine in den Weg oder sowas.
Mhm.
Das ist doch nicht, also das ist doch, das ist doch krank, dann zu sagen, das liegt an deiner Einstellung.
Ja.
Weil die Einstellung wird ja auch zerstört von den Leuten. Das ist ja so ein ganz perfides, in sich greifendes, ja. Die Katze beißt sich in den eigenen Schwanz-Ding.
Ja, wenn gerade bei dem Mobbing-Ding finde ich das, kann man das gut nachvollziehen, finde ich.
Ja.
Weil du, dir wird ja durch dein Umfeld immer, also wenn du gemobbt wirst, wird dir ja immer wieder signalisiert, du hast keine Kontrolle, du bist das Opfer, du bist dem ausgeliefert. Und wenn dann halt noch Leute kommen, die dir eigentlich helfen müssten und dann sagen so, na, das hast du dir selber zuzuschreiben, mach doch mal so und so, dann das löst ja was in dir aus.
Total.
So, dann hast du gar nicht die Möglichkeit, dich dagegen zu wehren, weil die dir ja, das ist das, ne, was du eben meintest, weil die dir ja deine Einstellung verändern und dann du dann halt auch nicht mehr die Möglichkeit dazu hast. Und das ist halt so ein bisschen der Punkt, der an diesem Themenkomplex, worüber wir gerade reden, so schwer rauszudifferenzieren ist und halt auch schwer, diese Unterscheidung zu machen und dann entsprechend natürlich auch schwer für die Leute, die das dann hören, aufzunehmen und zu verstehen, wo ist jetzt der Unterschied genau zwischen Victim Blaming und eine Frage der Einstellung, so ein bisschen. Zum Beispiel nehmen wir ein Beispiel aus meiner Lebenswirklichkeit tatsächlich was.
Mhm.
So. Wer mit Kleinkunst, sagen wir allgemein Kleinkunst, wer mit Kleinkunst erfolgreich ist, ist zum großen Teil von Zufall auch abhängig.
Oh, ich finde das ganz schlimm. Entschuldigung.
Dass das vom Zufall abhängig ist diese Einstellung?
Dass
oder
Leute sagen, dass das zu einem großen Teil von Zufall abhängig ist. Ich finde, Zufall spielt mit rein, macht aber keinen großen
Pass auf,
Teil aus.
Pass auf. Wir lassen mich ausreden, dann kommen wir dahin.
Mhm.
Ein großer Teil davon ist Zufall.
Mhm.
Und Glück. Ne, die Leute, die das geschafft haben, haben das zu einem Teil aus Sachen, die sie richtig gemacht haben, in Anführungszeichen, und Glück geschafft.
Mhm.
Und was sich zum Beispiel für mich daran zeigt, dass du nicht vorhersagen kannst, also kannst nicht verlässlich vorhersagen, wer wird berühmt.
Mhm.
Aber du kannst unter den Leuten, die berühmt sind, gewisse Gemeinsamkeiten herausanalysieren.
Ja.
Und das würde für mich nahelegen, dass es ein Zusammenspiel gibt zwischen die Leute machen gewisse Sachen richtig und die Leute haben Glück.
Mhm.
Und dann ist halt der nächste Schritt zu sagen, okay, wenn ich jetzt in einer Position bin, wo ich nicht berühmt bin oder nicht so sehr oder was auch immer, kann ich natürlich sagen, das ist alles von Glück und Zufall abhängig oder halt so einen großen Teil von Glück und Zufall abhängig, also habe ich keinen Einfluss darauf, also kann ich nichts machen.
Mhm.
Was man aber machen kann, und das ist jetzt der Punkt, wo das eine Einstellungssache ist, ist zu sagen, okay, aber vielleicht kann ich die Dinge machen, die dann dazu führen, dass ich überhaupt die Chance habe, Glück zu haben.
Ja.
Und viele machen dann auch zum Beispiel halt das Gegenteil. Das habe ich bei mir selber und bei auch ein paar Kollegen.
Mhm.
Ja, ich sag jetzt bewusst Kollegen an der Stelle, weil ich dann bei zwei Kollegen halt so ein bisschen näher reingegangen bin und mich ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt habe. Ich weiß gar nicht, wie das bei KollegInnen ist.
Mhm.
Also bei mir selber und bei zwei Kollegen von mir beobachtet, dass man Sachen nicht macht oder das Gegenteil von dem davon, die dich in die Position bringen würden, dass du dann Glück haben kannst.
Ja.
So, wenn du zum Beispiel halt im Kleinkunstbereich nicht dich in irgendeiner Art und Weise präsentierst, raushaust, Sachen veröffentlichst, ob das jetzt übers Fernsehen, über Bücher oder übers Internet ist oder einfach lokal viel präsent bist bei Veranstaltungen. Du musst dich halt irgendwie in eine Position bringen, wo Leute deine Sachen konsumieren können, entdecken können und dann Entscheidungen treffen können, mag ich das nicht.
Mhm.
So. Wenn du das aber nicht machst, dann hast du keine Möglichkeit, also dann hast du gar nicht die Möglichkeit, Glück zu haben, dass du dann irgendwie bekannt und berühmt wirst dadurch.
Ja, genau.
So, ich will jetzt auch nicht nahelegen, dass das ultimative Ziel ist, bekannt und berühmt zu werden, aber egal.
Nein, wir reden ja darüber, wenn das das Ziel ist, nicht, dass das allgemein das Ziel ist, sondern in dem Bereich. Mhm.
Und ne, das heißt, die Leute verstecken sich dann quasi so ein bisschen.
Ja.
Und
weil sie sagen, ich brauche ja eh Glück. Und dann definieren sie das, dass jemand bei denen zu Hause vorbeikommt und sagt, hey, du bist lustig, du wirst berühmt.
Genau, sowas. Mhm. Aber was diese Person dann halt auch macht, ist einfach nur die Sachen Öffentlichkeit zu tragen und zu sagen, hier ist das, damit die Leute gucken können und sagen, gefällt mir das nicht. So. Und dann diese Person halt präsent zu machen. Und dann ist ja irgendwann ab einem gewissen Level, also das ist ja, lässt sich ja auch sehr schön nachweisen, das, was du immer wieder siehst und hörst und wahrnimmst, gefällt dir dann auch irgendwann.
Genau.
Deswegen sind dann halt ganz viele Popsongs, hat man so häufig das Gefühl, oh, finde ich nicht so gut. Dann läuft er aber 15 Mal im Radio und dann denkst du, oh, eigentlich ist er, eigentlich ist das ein Banger. So.
Ja, so. Voll, klar. Mhm.
Und das ist dann halt, ne, also wenn du, wenn die Leute dann ein gewisses Level erreicht haben und die du dann in jede Comedy-Show, in jede Talkshow und sowas da reintust, ja, dann mögen die Leute die halt auch irgendwann, ja, weil die dann halt immer da sind. So, und ne, da ist jetzt eine sehr feine Entscheidung zu treffen. Ne? Also es gibt viel, wo die Leute keinen Einfluss darauf haben, das ist dieser Glück-Zufall-Komponente, und es gibt aber halt auch Sachen, die man machen kann, die man unter Kontrolle hat, die das positiv beeinflussen können.
Ja.
Und da, damit man dann zumindest die Möglichkeit hat, Glück haben zu können.
Ja. Ich glaube, Entschuldigung, bist du fertig?
Ja, so grob.
Okay. Weil, also ich glaube, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, da habe ich ja auch viel gesehen und viel beobachtet.
Ja.
Ich glaube, es gehören drei Komponenten dazu, um, ich sag mal, diesen Step zu schaffen, zumindest
dich
berühmter zu werden.
In die Position zu bringen, dass man Glück haben kann.
Genau. Nee, sondern also quasi, für mich sind drei Sachen ausschlaggebend. Das ist einmal Talent.
Ja.
Also wenn ich mich jetzt hinsetze und eine Geschichte schreibe, ist es Dreck. So, weil ich das Talent nicht habe. Dann gehört dazu harte Arbeit.
Ja.
Ne? Also zu Talent würde ich auch sowas zählen wie Charisma, Ausstrahlung. Man steht auf der Bühne und ist eine Präsenz, so, ne? Das ist irgendwie so dieses, hat man oder hat man nicht, kann man trainieren, aber ich finde, man sieht immer ein bisschen, wenn es trainiert ist. Also die Talentkomponente, dann die harte Arbeit. Also schreiben, 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 schreiben. Die erste Kurzgeschichte ist Müll. Die zweite Kurzgeschichte ist vielleicht schon ein bisschen besser, aber immer noch Müll. So, die 100. Kurzgeschichte, da kommt dann vielleicht schon was bei rum. So, harte Arbeit, und zur harte Arbeit würde ich auch zählen, ich bin präsent. Ich zeige mich auf Bühnen, ich bin immer da, ich bin, keine Ahnung, vernetze mich mit Leuten und so weiter. Und die dritte Komponente ist Glück.
Ja.
Und die drei Sachen brauchst du, um dann berühmt zu werden. Und ich habe nämlich schon Leute gesehen, die dann da stehen und sagen, hey, aber ich steck doch total viel Arbeit rein und ich bin doch ständig präsent und ich mach und tu und so. Und ich stehe daneben und denke, ja, aber du versuchst irgendwie lustige Sachen zu machen, du bist einfach nicht lustig. Es ist einfach unangenehm und komisch und so.
Ja.
Und dir fehlt so dieser Sparkle, dieses, dass man denkt, selbst wenn der Witz jetzt gar nicht so lustig ist, aber wie du mit dem Witz umgehst, das ist mega lustig.
Ja.
So, das fehlt dir halt einfach. Und dann bringt dir auch die harte Arbeit nichts. Wenn du das Talent nicht hast, dann hast du kein Glück. Also vielleicht ist es doch so dieses, man kann die Sachen machen, um Glück zu haben. Aber du brauchst die beiden Sachen.
Definitiv.
Genau. Und ich habe Leute gesehen, die waren unfassbar talentiert, wo ich so dachte, boah, oh mein Gott, du könntest so berühmt sein, würdest du hart dran arbeiten.
Ja.
Ne? Und ich komme ja aus einer Szene, also wir beide kommen ja aus einer Szene, wo aber ja so dieser Tonus herrscht von, nee, alle sind gleich. So, jede Kunst ist wertvoll, jeder Auftritt ist toll und so.
Mhm.
Wo ich mir auch denke, ja, das stimmt. Das ist wichtig, dass alles Kunst ist. Und sobald sich jemand was schreibt und auf die Bühne stellt, das ist mutig und das ist toll und es gefällt mir gut, dass die Leute das machen, ist aber nicht gleichbedeutend mit, dass das auch gut ist, was die Leute auf der Bühne machen. Oder dass es halt von der Mehrheit als gut empfunden wird.
Mhm.
Und das ist ja der ausschlaggebende Punkt beim Berühmtwerden oder, ich sag mal, berühmt ist ja so schwammig, beim davon leben können, dass sich die Mehrheit der Leute gut findet. Und mach deine Kunst und leb deine Kunst. Und ich würde es auch als Kunst bezeichnen, wenn das für dich ein Hobby ist und du nicht das Ziel verfolgst, dass die Mehrheit der Leute dich mögen. Ist dein Ziel aber, die Mehrheit der Leute mögen dich, musst du hart arbeiten, musst du das Talent haben und dann entsprechend daraus entstehend das Glück.
Ja.
Und es ist frustrierend, wenn du da steht, ich mit der Alten, mit der Wippe, ja, du bist kacke. Ah, und das ist so, ja. Das darf man in dieser Szene nicht sagen. Man darf nicht sagen, das war schlecht. Ja, nee, the points are not the point. Doch, du hast vielleicht 2 Punkte verdient, weil es einfach kacke war.
Ja, also ich bin da sehr ähnlich drauf wie du.
Ja, sorry, ich bin heute viel in Rage.
Das ist gut, das ist gut. Ja. Ich bin da sehr ähnlich drauf wie du. Und ich glaube auch, dass es an, dass wir auch sehr ähnliche Dinge gerade gesagt haben, ja, mit ein bisschen unterschiedlichen Worten. Aber ich glaube, dass der Kern derselbe ist von,
ja,
von,
glaube ich auch,
von,
ja,
dem,
ja,
was wir meinen. Ja. Das Ding ist, die Punkte sind auch nicht, also the points are not the point. Aber wenn du konsequent wenig Punkte bekommst, also ich war ja noch nie der Meinung, dass der Wettbewerb beim Poetry Slam irgendeine andere Aussage oder in irgendeiner Weise eine Bedeutung hat, außer, nee, ein Trick zu sein, damit die Leute aufmerksamer sind.
Ja, ja, total, total.
So, also die Leute im Publikum.
Ja, ja, klar, ja.
Und, da würde ich auch weiter, bei bleiben.
Mhm.
Die Frage ist, die ich mir in dem Zusammenhang aber auch stelle, ist, wenn du halt merkst, dass das nicht so gut ankommt bei den Leuten, dafür musst du ja gar nicht mal den Wettbewerb betrachten,
mhm,
dafür musst du ja nur deinen einen Auftritt betrachten.
Mhm.
So, dann gibt's natürlich noch viele Sachen, die dann da reinspielen können. Ist das vielleicht einfach das falsche Publikum?
Mhm.
So, das kann ja sein. Um davon leben zu können, würde ich zum Beispiel auch sagen, musst du ja gar nicht mal die Mehrheit der Leute deine Texte gut finden.
Mhm.
So, bei mir zum Beispiel, also ich kann ja davon leben, mhm, offensichtlich, und ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Leute meine Texte gut findet. Ich glaube, die Mehrheit der Leute in Deutschland kennt mich überhaupt nicht. So, die Mehrheit der Leute bei Comedy-Veranstaltungen finden meine Sachen so mittellustig. Aber es gibt halt genug Leute, die das gut finden.
Ja, das meine
dass ich
so
davon,
ein bisschen mit Mehrheit der Leute.
Du brauchst halt eine ausreichend große Gruppe,
ja,
die das gut findet, was du machst, wenn du davon leben möchtest.
Ja.
Wenn du sagst, ich habe einfach nur Bock, die Sachen vorzulesen, es ist mir, ja, eigentlich sekundär egal, ob die Leute das gut finden oder nicht.
Und ob ich
aber
davon
leben
kann.
Genau, und, ja, ob ich davon leben kann. Das sind aber auch nicht die Leute, die sich dann sagen, ich mach doch alles, wieso funktioniert, mhm, das nicht? Weil die sind ja dann happy und content mit dem, was sie machen. Ich glaube, dass ganz viele Leute auch ganz krass arbeiten, mhm, aber häufig an der falschen Stelle.
Mhm.
So, wenn du halt Texte rausballerst, du schreibst jeden Tag, du hast im Monat 30 Texte, du schreibst jeden Tag einen Text, also einen unfassbar hohen Output. Mhm. Aber da ist dann so eine Person, wo du sagen musst, aber ist halt einfach nicht lustig.
Mhm.
Dann arbeitet diese, und du sagst dann, eine harte Arbeit, aber diese Person arbeitet ja unfassbar hart, nur leider an der falschen Stelle. Weil, mhm, das, was du sagen würdest, was Talent ist zum Beispiel, mhm, so ein gewisser, eine Selbstsicherheit, ein, mhm, gewisses Charisma, ein Gefühl dafür, wie schreibt man Texte, was, mhm, wie macht man Porn, wie macht man Gedicht und so weiter. Es gibt Leute, die haben ein Talent dafür, die, mhm, können das dann so auf, mhm, magische Art und Weise, in Anführungszeichen. Mhm. Aber das sind auch Sachen, die man sich auch erarbeiten kann.
Genau, ja, ja.
Und,
ja,
wenn du, ja, dann halt 30 Texte am Tag oder im Monat schreibst, mhm, einen Text am Tag, und dann aber jemand wie du, der da, mhm, so, ne, das Ganze von außen betrachtet, mhm, sagt, ja, aber es ist halt einfach, es fehlt halt irgendwie das Talent, dann arbeitet diese Person an der falschen Stelle.
Ja, ja.
So. Und dann wären vielleicht auch 15 Texte im Monat, mhm, ausreichend,
mhm,
wenn man dann die anderen Tage dafür nutzt, halt an diesen Sachen wie,
ja,
hey, wie funktioniert ein Witz, mhm, oder wenn man was Lustiges schreiben will, wie ist man charismatisch auf der Bühne, wie ist man selbstsicher auf der Bühne, wie, mhm, gewinnt man Leute für sich mit dem, halt, das sind Sachen, die man lernen und rausfinden kann.
Ja.
Aber wenn man halt denkt, dass das alles Zufall ist und eine Frage von Talent und pseudogöttlicher Inspiration, dann unternimmt man nicht diese Schritte, halt sich damit auseinanderzusetzen. Und das fällt auch total schwer. Das ist auch was, was mir sehr, sehr schwer gefallen ist, weil ich nämlich auch lange Zeit gedacht habe, das ist ganz viel Zufall und ach, ich schreibe ja so total super gut und bin auch total lustig und habe gleichzeitig gedacht, dass ich überhaupt nicht gut schreibe und auch, also das ist so ein, ist eine sehr widersprüchliche, aber sehr eng miteinander verknüpfte Kiste, in der man sich dann befindet, weil auf der einen Seite hast du so, hatte ich zumindest, über die anderen will ich gar nicht mal reden, aber hatte ich zumindest das Gefühl, oh, ich bin total schlecht und garbage, aber trotzdem besser als alle anderen und sowas.
Ja, ja, der goldene Müllsack.
Der goldene Müllsack, exakt das Bild hatte ich auch im Kopf. Es gibt ein wunderbares Bild im Internet von so einer Gruppe von schwarzen Plastikmüllsäcken und obendrauf liegt ein goldener. So, und dieses Gefühl hatte ich lange. Also ich hatte, ich weiß gar nicht, also ich, im Nachhinein würde ich, ich bin auch so aufgeregt, ich bin auch in Rage.
Ja.
Im Nachhinein würde ich sagen, ich hatte auch eine gewisse Arroganz. Also gar keine Frage. So, ich habe dann zum Beispiel in Fernsehshows, wenn ich da eingeladen wurde und dann Redakteurinnen und Redakteure so vorher Texte von mir haben wollen und dann was dazu gesagt haben, habe ich dann so, wie können sie es wagen, meinen Texten rumzufuhrwerken?
Ja,
so. Und habe überhaupt nicht gesehen, dass diese Leute schon jahrzehntelang einen Job machen und vielleicht auch was beizutragen haben und auch wissen, wie Sachen funktionieren oder nicht.
Ja.
Und erst als
das ist ja das Ziel der Sache, dass zumindest für den Fernsehauftritt, die ändern das ja nur für den Fernsehauftritt. Die wurschteln ja nicht grundsätzlich im Text rum, sondern wenn du zu uns ins Fernsehen kommst, vielleicht kannst du das und das machen. Sie haben ja das gleiche Ziel wie du, Erfolg in dieser Fernsehsendung.
Genau.
Ja.
Und das sieht man dann aber nicht.
Nee, natürlich nicht. Ist ja auch klar.
Also, und bei mir war das auf jeden Fall, kam das von einem Ort der Unsicherheit.
Ja.
So, natürlich. Weil ich halt das für so einen, den Text und dass das funktioniert hat, für so ein fragiles Konstrukt gehalten habe, weil das ist ja Glück und Talent und göttliche Inspiration. Ich habe überhaupt keinen Einfluss darauf. Das heißt, wenn jemand anders daran was macht, dann bringt das den ganzen Turm ins Wackeln und dann kann es sein, dass er einstürzt und dann muss ich auf einmal was anderes machen.
Und dann merken die, dass ich das gar nicht wirklich kann, sondern dass
nur so tue, als
ja,
ob.
Genau.
Und deswegen konnte ich das überhaupt nicht zulassen. Aber was dann natürlich dein Kopf macht, ist, der projiziert das auf die anderen. Die Leute, die haben keine Ahnung, was erlauben die sich dann in meinem Dings rumzuvorwerken.
Ich bin der große Künstler.
Genau, ja, weil das halt dir ermöglicht, also diese, ne, das ist ja so widersprüchlich und durcheinander, aber diese Art und Weise zu denken, ermöglicht dir halt A, einmal dein Ego zu füttern und gleichzeitig aber den Zustand eines fragilen Egos aufrechtzuerhalten.
Ja.
So, du hast ein geringes Selbstwertgefühl und brauchst deswegen den Zuspruch, brauchst, dass das gefüttert wird, dass Leute sagen, hey, das ist gut, was du machst und das, dass du dir selber sagst, das ist gut, wie andere sollten da nicht dran rumvorwerken, ne? Das erhält deinen Selbstwert. Aber halt auch gleichzeitig schafft es halt, hält es den auch niedrig.
Ja, ja.
Weil es ist voll schwer, sich zu verändern. Das braucht viel, viel Kraft und viel Ressourcen und viel Gelegenheit dafür. Deswegen sind häufig ganz viele Annahmen, die man so von sich selber hat und Denkstrukturen, die man hat, erhalten immer den Zustand aufrecht. Also den aktuellen. Ob der funktioniert oder nicht, aber er wird erstmal aufrecht erhalten.
Ja, ja.
Und erst als ich die Bereitschaft entwickelt habe, zu sagen so, okay, vielleicht kann ich was lernen. Vielleicht ist im Fernsehen aufzutreten von einem Fernsehpublikum ein anderes Ding, als auf einem Poetry Slam aufzutreten und Text vorzulesen.
Generell auf einer Bühne.
Genau.
Finde ich, ist das schon anders. Ja, klar.
Aber auch halt unterschiedliche Bühnen in unterschiedlichen Zusammenhängen sind
auch
unterschiedliche Skills. Es sind unterschiedliche
total.
Fertigkeiten. Was auf einem Poetry Slam funktioniert, funktioniert nicht zwangsläufig im Fernsehen und umgekehrt.
Ja.
So. Also erst als ich die Bereitschaft entwickelt habe zu sagen, okay, vielleicht ist das einfach eine neue Fertigkeit, die ich lernen muss.
Ja.
Und vielleicht können diese Leute, die ich sonst früher so abgelehnt habe, mir was beibringen, hat sich ganz viel getan. Und
ja.
Ist auch hat auch meine Kunst davon profitiert und so weiter. Und
Ich glaube, das gehört nämlich auch dazu.
Ja.
Also die Bereitschaft zur Veränderung und zur Weiterentwicklung, weil das ist nämlich auch so ein Ding, dass du halt total beobachtest, so dieses, okay, ne, keine Ahnung, jetzt aus dem Poetry Slam das Beispiel, ich habe diesen einen Text, der funktioniert, also mache ich den, bis alle es aus den Ohren kommt und inklusive mir selber und dann mache ich ihn noch weiter, weil das ist ja der eine Text, der funktioniert. Und dann halt die gleiche Einstellung haben mit, ich bin der große Künstler, das ist aus meiner Feder gekommen, aber eigentlich habe ich gar nicht so viel dafür gemacht. Ich bin irgendwie klein, also ich bin der goldene Müllsack so. Und dann aber nicht quasi diese Entwicklung durchmachen und zu sagen, okay, vielleicht kann ich davon was lernen, vielleicht muss ich da was anders machen, vielleicht muss ich mich drauf einlassen und sich weiterentwickeln. Die haben auch dann überhaupt die Chance, wieder einen Schritt nach vorne zu machen.
Ja.
So, weil die Leute, die dabei bleiben und sagen, na, ich habe jetzt diesen einen Text und der funktioniert und die sind eh alle doof, weil die wollen in meiner Kunst rumhacken und ich bin der große Künstler, der goldene Müllsack, die bleiben stehen.
Ja.
Die bleiben stehen und das Problem ist ja aber auch, dass um sich herum alles weiter bewegt.
Ja.
Und dann bleiben sie nicht nur stehen, sondern dadurch fallen sie dann zurück.
Es gibt dann manchmal so Einzelne, die bleiben dann konsequent dabei stehen und irgendwann haben sich die äußeren Umstände so verändert, dass es wieder zusammenkommt und die Leute auf einmal durch die Decke gehen.
Ja.
Und dann ist halt so, oh, du musst nur dabei bleiben und du musst das, bleib du dir selber treu und so weiter. Aber sich selber treu zu bleiben bedeutet eigentlich viel eher, sich weiterzuentwickeln, vorwärts zu kommen, besser zu werden in dem, was man macht, vielleicht auch von dieser, Akzeptanz. Manchmal auch von dieser Unsicherheit wegzukommen. So für mich zum Beispiel hat das ganz viel damit zusammengehangen. Mhm. Und und also das ist halt so ein Punkt, wo man auch hart arbeiten muss, aber halt an einem anderen Punkt, als jetzt nur die ganze Zeit immer wieder auf demselben Text rumzureiten oder halt 30 Texte rauszuhauen, die dann alle so sind. So. Und natürlich gibt's da ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Wege, wie man das machen kann. Ein Kollege zum Beispiel von mir, einer von denen, mit denen, wo ich mich dann enger damit auseinandergesetzt habe, der arbeitet unfassbar hart, aber hat seit Jahren nicht einen Text geschrieben, einen neuen. Weil der an der völlig falschen Stelle arbeitet. Der arbeitet halt an der Stelle so, oh, was kann ich sagen, was kann ich beitragen zum allgemeinen Dialog, was das Ganze irgendwie voranbringt, ist meine Perspektive überhaupt noch angebracht für den allgemeinen, also der arbeitet so ganz viel in seinem Kopf und mit schlussendlich seinen Gefühlen und der Angst eigentlich, was rauszuhauen, wo dann Leute sagen, oh, das war jetzt nicht so gut. Aber das Ding ist halt, die Leute behalten das nicht in Erinnerung.
Nein.
Die Leute lassen das fallen.
Ja,
die Leute
total.
Behalten die geilen Texte in Erinnerung.
Für die Leute ist das ja auch nicht so nah. Für dich ist das ja unfassbar nah. Das ist deine Kunst. Und wenn das nicht gut war,
dann ist das ja auch direkt eine Aussage über mich.
Genau. Also ist es nicht, aber fühlt sich so an.
In der Vorstellung.
Genau.
Ja.
Und was passiert ist eigentlich, dass die Leute sagen, naja.
Ja, und klicken weiter.
Ja, und es ist egal.
Oder
genau.
Es kommt der nächste Text, nächste Poetry Slam Text.
Und dann klicken sie weiter und dann klicken sie irgendwann wieder auf dich und der Text ist aber gut und dann denken sie, hä, ist ja mega lustig.
Ja, total.
Und was ja dann auch bei den Leuten irgendwann kickt, ne? Also wenn du sie gewonnen hast schon, ich sag mal als deinen Fan.
Dann erklären sie nachträglich die Sachen, die sie nicht so gut fanden, für gut.
Genau. Und was Neues kommt, ist eh gut.
Ja.
Also da kannst du ja wirklich, wie oft haben wir ja schon gesagt, da könntest du mit Kacke am Kopf auftreten und die ganze Zeit nur Bibu Bibu sagen und die Leute würden es gut finden, weil du sie schon gewonnen hast. So. Ja,
das
es ist spannend.
Ich hatte mal, ich glaube, wann war das, 2018 oder so, einen Auftritt in Bielefeld, wo ich so das Gefühl hatte, also es war voll die geile Show, ich liebe es auch in Bielefeld zu spielen, gar keine Frage, und es war mega die geile Show. Ich hatte so während der Show das Gefühl, es ist egal, was ich sage. Die Leute haben schon vorher entschieden, dass das alles toll ist, dass alles toll und lustig ist, was ich sage. Und es ist egal. Und das war so einer auch der Auslöser, wo ich dann gesagt habe, okay, vielleicht muss ich mich weiterentwickeln.
Mhm.
So, weil Das ist halt der Punkt, wo auch eine Möglichkeit ist zu stagnieren. Mhm. Ne? Weil dann kochst du die ganze Zeit nur in deiner eigenen Suppe. Mhm. Und das wird immer auf sich selbst bezogener und der qualitative Anspruch lässt nach, weil die Leute finden es ja eh super. Also musst du dir, polemisch gesagt, musst du dir ja keine Mühe geben. Ja, das ist dann nochmal was anderes, aber
weißt du meinst.
Ne, also das bietet halt die Chance zu stagnieren und deswegen war das so einer der Momente, also ich habe nicht da aktiv gesagt, ich muss mich jetzt weiterentwickeln, sondern das war so einer, aber das ist mir halt so präsent geblieben und das war dann so einer der von mehreren Sachen, die dann dazu beigetragen haben, auch dann erst über Jahre hinweg, okay, wir müssen weitermachen, ich möchte besser werden und ich möchte mir das in Anführungszeichen verdienen, dass die Leute das gut finden. So, was die nämlich machen ist, die geben dir voll den krassen Vertrauensvorschuss. Ja. Die sagen so, hey, ich finde das klasse, was du machst. Und dann ist in meiner Welt so meine Aufgabe zu sagen, okay, dann rechtfertige ich das, dass du das pauschal
und
gut
ich,
findest.
Ich zeige auch noch anderen Leuten, dass das gut ist. Ich hole noch mehr Leute ab. Aber das weißt du, wer auch weitermachen muss?
Wir mit dem Podcast.
Ja, genau.
Weil
ich will mal eben gucken.
Es ist jetzt schon anderthalb Stunden.
Ja, wir sind eigentlich schon
Stunde
durch.
Gesprochen.
Ja.
Was war denn das letzte Thema? Eine Kiffi-Sonderfolge.
Wir wollten eigentlich eine Kiffi-Sonderfolge machen und wir haben noch gar nichts erzählt von unserem zweiten Lebensjahr. Das müssen wir wenigstens noch machen, weil die Kiffi-Sonderfolge, die können wir auch verlegen. Aber nächstes Mal ist ja schon Folge 23, dann müssen wir sagen, was wir in unserem dritten Lebensjahr gemacht haben.
Kiffi zum Beispiel.
Kiffi! Aber wir müssen zumindest gucken, was in den Charts war.
Ja.
Das müssen wir mindestens.
Fällt dir denn was ein vom Alter 2 bis 3 Jahre? Ich habe ja letztes Mal schon diese eine Erinnerung, wo ich mit dem Bobbycar, ich erinnere mich vor allem an, ich glaube an, das muss vorm Kindergarten gewesen sein. Ich glaube, ein Urlaub in Portugal oder sowas.
Da war ich auf jeden Fall noch nicht. War ich da schon da? Nein, da war ich noch nicht da bei dem Urlaub in Portugal.
Doch, da warst du schon. Da warst du noch so ein Würmchen, was die ganze Zeit im Kinderwagen durch die Gegend.
Ja?
Ja.
Warst du nicht das Würmchen im Kinderwagen?
Ich war das Würmchen, was dann schon taps, taps, taps daneben.
Ja, als du 2 warst, war ich ja noch nicht geboren. Ne?
Ja, aber
auf dem Weg.
Für das letzte Quartal warst du dann
genau.
da.
Ich erinnere mich nicht aktiv, aber ich erinnere mich an ein Foto aus nämlich dieser Spielgruppe vor dem Kindergarten.
Mhm.
Und zwar hatte da eine damals Spielgruppenfreundin einen Marienkäfergeburtstag gefeiert und wir waren alle als Marienkäfer verkleidet.
Ja.
Und wie das dann aber häufig auf Kinderfotos so ist, wir haben alle richtig unglücklich geguckt. Das ist so total das süße Foto, weil alle so Marienkäfer und süß und so, aber alle gucken so richtig so. Das finde ich immer gut.
Muss da nicht auch in der Ecke diese musikalische Früherziehung gewesen sein?
Nee, die war kurz vor der Schule.
Kurz
oder?
Vor der Schule? Weil Früherziehung liegt eher.
Ja, die war auf jeden Fall noch im Kindergarten. Ich glaub,
aber du kommst ja mit 3 auch schon im Kindergarten. Ja, es muss wahrscheinlich im Kindergarten gewesen sein.
Im Kindergarten
gewesen. Wir müssen hauptsächlich durch die ersten paar Lebensjahre durch, bis dann so interessante Sachen passieren, so im Kindergarten.
Ja, im Kindergarten und so. Meine erste Erinnerung kommt nämlich im Kindergarten, da war ich 3. Aber wir schauen mal. Charles, 9.3.95.
Ja.
Dein 2. Geburtstag.
Ja.
Wir wollen wissen, was da in den Charts war.
Was war in den Charts zum 2. Geburtstag?
Ach ja, das ist wieder diese Seite, wo mir erstmal angezeigt wird, wer da alles Geburtstag hat. So.
Und die Sternzeichen von den Leuten.
Das Lied kenne ich wirklich nicht.
Sag mal, vielleicht kenne ich das.
Die Single-Charts in Deutschland wurden am 9. März 95 von Vangelis mit dem Song Conquest of Paradise auf Position 1 angeführt.
Ja,
ich kenne nur Gangsters Paradise.
Ja, von Coolio ist das.
Von Coolio, das dürfte dann ein bisschen später, ne? So 97.
We spend most our lives
living in a Gangsters Paradise. Ja. Ja, das sagt mir also gar nichts. Wahrscheinlich, wenn wir es hören, kennen wir es bestimmt. Es ist bestimmt so ein klassischer 90s-Hit.
Ah, meinst du so ein Eurodance?
Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Und bei mir müssen wir jetzt gucken, 16.12.1997. Charts an meinem zweiten Geburtstag. Was lief im Radio, als wir Kuchen gegessen haben? Und zwar, Barbie Girl von Aqua.
Hey!
Ja.
Cool.
Ich war das Barbie Girl.
Das ist zum Beispiel auch so ein Ding, so wo bei mir so eine rückwirkende nostalgische Verklärung stattgefunden hat. Als damals, als 1997, fand ich das ganz schlimm, Barbie Girl.
Barbie Girl, ja.
Auch in den Jahren danach. Ich fand das ganz, ganz doof.
Ist ja mal ein scheiß Song eigentlich.
Ja. Und jetzt so im Nachhinein denke ich so, oh, war eigentlich ein Banger.
Weil du ihn oft genug gehört hast, Jan Philipp, so
eben.
Funktioniert.
Es hat nur 30 Jahre gedauert und dann habe ich mich so sehr an Barbie Girl gewöhnt.
Barbie Girl. Aber ich möchte jetzt einmal das Lied, was bei dir auf Platz 1 war. Ich möchte das wenigstens kurz anmachen, weil vielleicht kennen wir es doch.
Das kann sein, dass wir urheberrechtliche Probleme bekommen.
Ja, nur ganz kurz. Sagt ihr das? Das klingt nach Fluch der Karibik.
Ja,
ne?
Fand ich auch.
Was, das ist Italienisch, oder? Oder ist das Latein? Ich finde, es ist schwer zu unterscheiden zwischen Italienisch und Latein.
Naja, die hängen ja auch recht eng zusammen.
Ja.
Wir können, wir, für Vangelis.
Ah, oh, das!
Das ist ja cool.
Wow.
Ja, ich sage ja
nicht,
dazu.
Dass das so heißt.
Ich sage auf jeden Fall ja dazu.
Wahrscheinlich erkennt das niemand da draußen, weil ich überhaupt nicht singen kann.
Ihr könnt es ja bei Vimeo könnt ihr es ja.
Ja, bei Vimeo. Genau.
Nee, Vevo ist ja immer das. Die,
Vimeo, wem?
Nee, bei YouTube, wenn du so Musikvideos, dann sind die häufig von Vevo oder irgendwie.
Ach so, ah. Ach
was
so,
auch immer das
bei das YouTube.
Ist.
Ich dachte, du meinst die andere.
Machst du die Abmoderation für diese Folge?
Ja, ich mache die Abmoderation für diese Folge. Und zwar, Leute, hört euch Conquest of Paradise an. Geiler Song. Hört euch Barbie Girl von Aqua an.
Mittelgeiler Song.
Mittelgeiler Song. Das war's von uns für diese Woche.
Ja.
Wir hören uns nächste Woche zu der Kiffi-Spezialfolge.
Kiffi!
Und unserem dritten Lebensjahr.
Ja, ja. Guck mal, der wievielte ist denn, wenn also nächste Woche der 20.04. sein soll, ist er nicht, ne? Aber wir müssen eigentlich am 20.04. die Kiffi-Spezialfolge machen.
Oh, 420. Ja. Das ist aber ein Samstag. Nächste Woche, diese Woche
na,
kommt
ich
der...
Ich kann es nicht, ich wollte eine Bong nachmachen, es so, hat
nee,
überhaupt
nicht
funktioniert.
Es
klang eher so, als ob ich dringend mal meine Nasenscheidewand angucken lassen.
Ja. 7. April kommt diese, ist diese Folge rausgekommen, nächste Folge 14. und dann ist es leider vor 21.
Aber das ist der eine Extra-Joint, den man dann
der
mehr raucht.
Der eine Extra-Joint. Wir rauchen 420 Joints in der Kiffi-Spezial-Extra-Folge. Ja. Wir können natürlich auch, oh Jan Philipp, wir
das
wollen
das schaffe
ja,
ich nicht, Lea.
Pass auf.
Ganz ehrlich, das schaffe ich nicht.
Ja,
420.
Das schafft kein Mensch. Aber pass auf, Idee.
Idee?
Idee. Und zwar, wir machen ja das Interview mit Mama Zimni als Sonderfolge auf Patreon. Wir machen am 20.04. die Kiffi-Spezialfolge, Sonderfolge auf Patreon. Mit exklusiven Kiff-Geschichten.
Mit exklusiven Kiff-Geschichten.
Nein. Ja.
Oh.
Okay. Also, wir wissen noch nicht genau, wie wir es gestalten, aber wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Wenn es wieder heißt.
Gleiche Stelle, gleiche Welle.
Nein, so heißt es nie.
Okay. Kommt gut durch den Raum und die Zeit. Danke, dass ihr dabei
wieder?
Wart. Tschüss.
Tschüss. Es heißt wieder Tschüss.